das Gute an unserer Branche ist, wir haben immer noch diesen DIY-Spirit, wir haben uns immer selbst geholfen und wir versuchen natürlich alle kreativ damit umzugehen, das Beste daraus zu machen. Ob das dann kaufmännisch seriös oder vernünftig ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. In anderen Branchen wäre es das wahrscheinlich nicht.
Stefan hat letztes Jahr um diese Zeit in diesem Podcast gesagt, nächstes Jahr wird nicht das Einfachste werden, aber wir freuen uns drauf. Und heute, gut ein Jahr später, sitzen wir wieder in seinem Büro, um zu checken, ob die Vorfreude berechtigt war und wie seine Prognose für 2024 aussieht. Wie geht es der Live-Musik und Kultur in Deutschland und Europa wirklich? Das klären wir heute, wie immer, offen und ehrlich mit Stefan Tarnscheid, dem CEO von FKP Scorpio, einem der größten Kulturveranstalter Europas, der, das muss ich gleich vorwegnehmen, stimmlich etwas lädiert ist, aber ich freue mich umso mehr, dass es geklappt hat mit der Aufnahme. Hallo Stefan.
Hallo Jonas. Ja, der Herbst kommt, die Stimme geht. Ich werde mich jetzt durch diese Folge Joe Cockern stimmlich, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem alles hin.
Kriegen wir hin. Und wir machen auch ganz leichten Einstieg, bevor wir über die Probleme sprechen. Auf wie vielen Festivals und Konzerten warst du dieses Jahr bisher? Weißt du das überhaupt? Und hast du ein Highlight?
Ich habe keine Ahnung, dafür aber sehr viele Highlights. Es war ja im Vergleich zu 22 ein ganz anderes Jahr für uns als Veranstalter. Das heißt nicht, dass alle Probleme weg waren, dazu kommen wir gleich noch. Es ist aber so gewesen, dass wir natürlich mit viel mehr Freude und viel mehr Ressourcen und weniger Problemen wieder veranstalten durften. Weil 22 direkt nach der Pandemie und nach der Omikron-Welle wir ganz andere Voraussetzungen hatten. So die Leichtigkeit auch im Verhalten der Leute, in der Produktion, in allen Bereichen war dieses Jahr wieder zum größten Teil zurückgekehrt. Und das hat natürlich die Festivals zu einem ganz anderen Erlebnis gemacht. Auch wenn die 22 auch cool waren für das, was sie waren damals, hat man echte Normalität dieses Jahr wieder gespürt. Hinter den Kulissen gab es natürlich Punkte, die es zu besprechen gibt im Laufe dieses Podcasts, aber im Großen und Ganzen war es toll. Und die Highlights waren definitiv die großen Festivals, die wir dieses Jahr hatten. In Deutschland, in Europa, Hurricane Festival war sensationell und die Branche hat es nicht leicht gehabt dieses Jahr. Es gab viele Festivals, Traditionsfestivals, große Namen, die nicht ausverkauft waren. Wir hatten das Glück, voll zu sein mit unseren Festivals und das galt eigentlich auch für alle, die wir gemacht haben. Und das Wetter hat mitgespielt. Wir hatten wirklich einen tollen Sommer und das waren auch die Highlights in diesem Jahr. Es gab auch einige Clubshows, die ich gesehen habe, die toll waren, aber im Großen und Ganzen, wenn es um die Highlights geht, bleibe ich bei den Festivals.
Cool. Und eins meiner Highlights war das Nachhausekommen vom Southside Festival. Dann ging der Vorverkauf los und wir waren positiv überrascht, um es einfach zu sagen. 50.000 Tickets in 48 Stunden. Hat dich das auch überrascht?
Das war krass. Also das war unfassbar. Und wir sind wahnsinnig dankbar. Also an alle, die das hören und dabei waren, vielen Dank. Das ist das schönste Kompliment, was wir mit dem ganzen Team, die hart daran arbeiten, bekommen können, wenn nach dem Wochenende, ohne dass man Bands fürs nächste Jahr ankündigt, in den ersten 12 Stunden nach Vorverkaufseröffnung zwischen 40.000 und 50.000 Tickets verkauft werden. Dieses blinde Vertrauen und diese Euphorie, die sich aus dem Festival dann schon automatisch ins nächste Jahr trägt, die ist halt einfach super krass und überwältigend. Ja. Das war richtig nice und wir waren einfach unfassbar glücklich, müde, aber glücklich, als man dann dieses erste Zwischenergebnis bekommen hat. Das war großartig.
Und für die Vorschusslorbeeren haben wir uns auch gleich bedankt. Ihr habt wirklich was ganz Besonderes zusammengebucht. Kannst du noch mehr sagen, wie es dazu kam und wie euch das überhaupt gelungen ist, diesen Namen für 2024 zu verpflichten?
Ja, erstmal war es uns wichtig, das Vorschussvertrauen der Menschen, die Tickets gekauft haben, auch zeitnah mit coolen Namen zu belohnen. Zumindest schon mal einen Appetizer zu geben auf das, was es werden wird. Und da wir natürlich von Tag 1 an Ed Sheeran-Veranstalter in den meisten europäischen Ländern sind, haben wir einen sehr engen Draht zu ihm und seinem Team. Und er hat einfach Bock gehabt, weil wir uns auch gut kennen und verstehen, mal wieder Festivals zu spielen. Nötig hätte er es nicht. Mehr Geld verdient er und das ist kein Geheimnis. Auch wenn er einfach Open Fields oder Stadien x-mal hintereinander ausverkauft. Aber er mag halt auch Festivals. Er ist Musikfan, er mag es, in einem coolen Line-Up zu spielen. Er mag unsere Festivals besonders gern. Und dadurch hat er gesagt, komm, wir machen das einfach nochmal. Das war super. Und dann haben wir natürlich mit weiteren Headlinern und einer Headlinerin, was mir auch wichtig war in diesem Jahr, mit Avril Lavigne, plus natürlich die anderen Namen, die noch mit angekündigt wurden, KIZ als exklusive Show im ganzen Jahr. 2024 wird man das neue Album und die Band überhaupt live nur auf dem Hurricane Southside erleben können, was auch die Freundschaft zu der Band, dem Team drumherum und so weiter ausmacht. Und natürlich Bring Me the Horizon, die sich, nachdem sie 22 schon mal da waren, so doll gewünscht wurden von den Leuten, dass sie nochmal kommen als Rock-Headliner, dass wir dem Wunsch auch nachgekommen sind. Und so hatten wir natürlich eine super Viererrutsche, die wir zum Reeperbahn-Festival ankündigen konnten und die natürlich die Euphoriewelle dann nochmal so richtig beflügelt hat tatsächlich.
Dann ist ja eigentlich alles in Ordnung, oder?
Ja, weitestgehend schon. Also ich bin zumindest sehr, sehr positiv für alles, was da kommt. Wir haben mittlerweile ja bei den anderen Festivals auch viel announced. Es gab weitere Wellen, auch zum American Southside. Wir arbeiten auch gerade daran, dass wir vor Weihnachten nochmal hier und da Updates rausgeben, was die Programme angeht. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, im Bereich der Produktion und Organisation, die nach wie vor nicht ganz da sind, wo sie sein sollten. Und es gibt natürlich auch ein Preisgefälle bzw. eine Preisschraube, die sich immer weiter dreht, wo man aufpassen muss, dass man nicht ausschließlich für Eliten veranstaltet und Menschen sozial ausschließt von unseren Veranstaltungen, was bei immer weiter explodierenden Kosten und nicht mehr so deutlich steigerbaren Einnahmen natürlich dazu führt, dass man immer wieder in diese Diskussion gerät und das ausbalancieren muss.
Ja, dann lass uns da doch gleich mal einsteigen tiefer ins Thema. Du hast das letzte Jahr schon hier an dieser Stelle über massive Kostensteigerungen gesprochen. Das ist nach wie vor ein Thema und gleichzeitig auch bei zurückgehender Kaufkraft eines kulturbegeisterten Publikums?
Absolut. Also ich glaube, was sich gezeigt hat und was sich auch nach wie vor bestätigt ist, dass Leute nicht weniger kulturhungrig sind. Es ist vielleicht sogar das Gegenteil. Nach einer sehr digitalen Phase wollen Menschen wieder was erleben, was uns freut. Wir versuchen, die coolstmöglichen Angebote dafür zu bauen und zu kreieren. Aber natürlich ist es von den Ressourcen her limitiert. Nicht bei allen Menschen, aber beim Durchschnitt der Bevölkerung schon. So, und dann konkurriert man natürlich mit einem Markt, der sehr voll ist. Darum, wer hat die coolsten Events, wer hat das interessanteste Line-up, wer hat auch eine gewisse Gehaltung und ein gewisses Drumherum, was Produkte wie Festivals oder Tourneen oder Ähnliches attraktiv macht. Nichtsdestotrotz haben Leute an der Supermarktkasse bei ihren Strom- und Gas- und Mietrechnungen natürlich mittlerweile Probleme, den Alltag zu finanzieren. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr ausschlaggebend, ob man auf dem Land oder in Großstädten wohnt, denn es ist überall nicht ganz so einfach, zumindest im Schnitt. Und wir versuchen immer, das Ganze so aufzustellen, dass die Veranstaltungen für alle Menschen erschwinglich bleiben. Ob das dann wirklich klappt, können wir nicht wirklich beurteilen. Wir können nur unser Bestes tun, die Eintrittspreise so niedrig wie möglich zu halten und trotzdem dem ständig wachsenden Kostenapparat, der Inflation und all den Problemen, die mit Kostensteigerungen auf unserer Seite liegen, irgendwie zu begegnen. Wir versuchen natürlich auch im Sponsoring, in der Gastronomie, in anderen Bereichen, wo wir Geld verdienen, Merchandising, weiter zu optimieren. Aber im Großen und Ganzen muss die Veranstaltung ja finanzierbar bleiben. Und wir haben Kostensteigerungen, die immens sind. Die geben wir auch nicht zu 100% weiter. Das, was wir gerade nehmen müssten für Tickets, nehmen wir nicht, weil dann würde es, glaube ich, auch schief gehen. Aber das ist genau das Dilemma, was wir gerade haben. Und Menschen beschweren sich trotzdem zum Teil über die Preise. Und es ist halt ein großes Problem. Das war tendenziell auch schon immer irgendwie so, aber es hat sich natürlich nach der Pandemie, mit der Krise nach der Krise und so weiter, deutlich zugespitzt. Und dem versuchen wir aber positiv zu begegnen, mit viel Kreativität und vielem sehr genauen Hinschauen auf verschiedenste Bereiche, um das Ganze so zu machen, dass wir finanzierbar bleiben für die Leute, aber auch für uns und den Kostenapparat, den wir haben.
Ja, das ist eben schon angeschnitten. Die Preise einfach weitergeben können und wollen wir nicht. Wir können viel querfinanzieren, nehme ich an. Aber ist das etwas, das sich jeder Player am Markt erlauben kann?
Nein, das kann sich, glaube ich, nicht jeder Player erlauben. Und das ist auch genau das, wenn wir im BDKV, also im Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, sprechen, wo ich auch im Vorstand sitze. Und ich leite auch diesen Ressort Call Festivals, den es alle 6 Wochen gibt. Dann ist das genau das, was bei allen Festivals in Deutschland gerade besprochen wird. Von groß bis klein ist genau diese Herausforderung auch ein großes Fragezeichen. Denn wenn Festivaltickets 400 € kosten, dann wird es irgendwann schwierig. Denn dann verliert man die Leute, selbst wenn sie das Festival und das Programm sehr attraktiv finden. Ja. Wenn die Festivals-Tickets aber deutlich günstiger sind, als sie sein müssen, dann sind die Firmen irgendwann pleite, weil nämlich genau, also geht ja gar nicht darum, Riesenprofite zu machen. Wir wollen ja erstmal wieder in den Zeiten ankommen, wo alles wieder in besseren Fahrwassern ein bisschen normaler läuft. Nur da sind wir gerade, glaube ich, auch in der Übergangsphase, in der Hoffnung, dass diese Zeiten überhaupt kommen. Aber das ist halt genau eine Zukunftsfrage, die mit vielen Zukunftsängsten verbunden ist, bei ganz, ganz vielen. Wir sehen das relativ positiv. Wir sind aber auch groß und stark und haben sehr viele, sehr lange etablierte Produkte, wo sich sehr viele Leute das ganze Jahr darum kümmern. Und wir haben auch ein Netzwerk, was weiß Gott nicht jeder hat. Das heißt, wir kommen da schon einigermaßen durch, auch wenn wir diese Probleme auch haben und fühlen. Aber für viele andere ist die Herausforderung noch mal deutlich größer geworden nach der Pandemie durch die verschiedensten Begebenheiten, die da sehr unglücklich zusammengekommen sind. Und genau da stehen gerade viele. Also das Gute an unserer Branche ist, wir haben immer noch diesen DIY-Spirit, wir haben uns immer selbst geholfen und versuchen natürlich alle kreativ damit umzugehen, das Beste daraus zu machen. Ob das dann kaufmännisch seriös oder vernünftig ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. In anderen Branchen wäre es das wahrscheinlich nicht. In der Kulturlandschaft, wo wir aktiv sind, glücklicherweise aber schon in den meisten Fällen. Und wie es dann weitergeht, das können wir dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal bewerten. Aber ansonsten gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Wege, das jetzt zu gestalten. Wir bleiben erstmal alle an Bord, glauben an die Zukunft und versuchen natürlich auch das Verständnis der Leute, darum erzähle ich jetzt zum Beispiel auch in diesem Podcast so offen, dafür zu gewinnen, dass beide Seiten natürlich mit gewissen Problemen in Anführungsstrichen zu kämpfen haben. Wir aber, wenn wir das sozusagen an einem Strang ziehen und auch ein gegenseitiges Verständnis dafür haben, schon ein sehr schönes Festivalwochenende, wo auch immer daraus machen können, egal ob jetzt bei unseren oder bei anderen Festivals.
Und in deiner Rolle als BDKV-Vorstand sprichst du ja nicht nur für uns, sondern für alle Kulturschaffenden in Deutschland, große und auch kleine. Und du warst neulich im Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestags. Was habt ihr dort vorgebracht und wie kann ich mir eigentlich die Zusammenarbeit mit der Politik vorstellen? Haben die ein offenes Ohr für uns?
Jein. Man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn man über Politik redet, gibt es da sehr viele Ebenen. Es gibt die kommunale Ebene, es gibt die Landesebene, es gibt die Bundesebene. Die Bundesebene hat seit der Wahl wenig Zeit und Gehör für uns gehabt. Das war in der Pandemie besser, nachdem man sich kennengelernt hatte und auch voneinander, miteinander gelernt hatte, als wir die ganzen Hilfsmaßnahmen, die es damals gab, definiert haben. Diese Hilfen waren auch nicht immer passgenau und haben auch nicht jedem geholfen und werden teilweise auch zurückgefordert zum Teil jetzt. Das sind andere Probleme, die damit zusammenhängen. Aber man hatte da eine sehr gute Kommunikation. Dann gab es die Wahl. Die Ampelkoalition trat die Arbeit an und man hatte eigentlich viel vor miteinander, ehrlicherweise. Aber wirklich just einen Fingerschnipp später brach der Krieg in der Ukraine los. Und dann war die Kultur erstmal ganz schön abgemeldet, weil es darum ging, Gasspeicher zu füllen und auch politisch in jeder Hinsicht diese Horrorszenarien, die sich da abspielten, irgendwie zu bearbeiten. Mit dem Rattenschwanz, der natürlich auch in verschiedensten Gewerken für die daran dranhing, war es für uns dann, man war zwar sehr freundlich zu uns, aber man hat nicht wirklich zusammengearbeitet. Das ändert sich jetzt wieder so langsam. Ich war jetzt auch mit einem Kollegen aus dem BDKV-Vorstand im Bundestag. Wir haben dort gesprochen zur allgemeinen Lage der Branche, wo wir Fragen stellen konnten, wo alle Parteien Fragen stellen konnten. Und das sind so die ersten Wellen des Austauschs, die jetzt wieder stattfinden. Es gibt natürlich diverse Schieflagen. Natürlich schreien wir auch nicht immer direkt nach staatlicher Hilfe, wenn bei uns privatwirtschaftlichen Unternehmen irgendwas nicht gut läuft. Aber es gibt schon viele Gründe, warum nach der Pandemie und der Krise nach der Krise, wie eben schon erwähnt, Dinge verrutscht sind, die, jetzt nicht so leicht zu überwinden sind wie andere Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht mal passiert sind. Und dafür muss es natürlich ein Verständnis geben in erster Linie. Und da stellen wir auch fest, dass das nicht überall da ist, auch nicht an Stellen, wo es sein sollte oder wo man es vielleicht voraussetzen könnte. Aber das ist auch erstmal nicht schlimm. Wenn es die Kommunikation gibt, dann kann man diese Aufklärungsarbeit ja leisten und das tun wir dann ja auch gerne.
Und Instrumente wie beispielsweise der Kulturpass für alle, die in diesem Jahr 18 geworden sind, oder jetzt auch der neue Festivalförderfonds der Initiative Musik, sind das Schritte in die richtige Richtung? Also so wie ich dich verstehe, wird der Dialog jetzt wieder neu aufgenommen und entwickelt auch eine gewisse Dynamik, oder?
Genau. Also ich bewerte diese beiden Maßnahmen sehr unterschiedlich. Der Kulturpass ist eine tolle Sache, wie ich finde. Ich finde, man sollte das unbedingt erweitern und verlängern. Ich finde auch, dass man die Altersgruppe vielleicht um 2-3 Jahre ausweiten sollte, tatsächlich, um nämlich genau diesen Menschen in der Phase ihres Lebens, wo sie sind, diese Sache möglich zu machen. Der Festivalfonds ist 5 Millionen Euro, der ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich will das Programm nicht schlecht reden, aber wenn man in die Förderbedingungen reinguckt und wenn man das Kleingedruckte mal liest Und auch die Summe an sich, davon ist nicht wahnsinnig viel zu bewerkstelligen. Trotzdem möchte ich das Projekt nicht schlecht reden, weil natürlich gut ist, wenn sich politisch gekümmert wird und wenn Programme aufgesetzt werden. Nur das wird ehrlicherweise nicht viel bewirken, wird aber vielleicht hier und da ein kleines Zubrot leisten, sage ich jetzt mal. Also ich will das nicht verlachen oder mich irgendwie negativ darüber äußern, aber es ist keine wirkliche Maßnahme, die in der Breite der Branche das auslöst, was gerade gebraucht wird.
Ja.
Das ist ganz klar. Also dafür ist es viel zu wenig und dafür ist es auch von den Förderbedingungen und den Richtlinien her nicht passend.
Ja, Kultur hat einen immer höheren Preis. Wo wünschst du dir denn Hilfe und Förderung?
Ich wünsche mir zum Beispiel Förderungen für nachhaltiges Verhalten in der Branche. Derzeit ist es tatsächlich so, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass sich nachhaltig zu verhalten ein riesiger Wirtschaftsnachteil ist. Wir tun das, weil wir so sind, weil wir daran glauben, weil wir sagen, wir wollen den Fußabdruck verkleinern, wir wollen unseren Kultur darf Ressourcen kosten, aber wir wollen sie so klein wie möglich halten und wir wollen es so ökologisch, wie es geht, aufstellen. Und genau diese Parts sind extrem wichtig für uns als Company, für alle Sachen, die wir tun, auch für die Haltung und unsere Policy und Philosophie, die dahinter steht. Aber man muss ganz klar sagen, das kostet eine ganze Menge Geld. Wir machen die Grün-Rock-Kampagne schon seit über 10 Jahren. Da hat niemand anderes auf Festivals ökologische Programme sozusagen, also zur ökologischen Nachhaltigkeit aufgelegt. Und diese Problematik trage ich gerade in verschiedene Gremien mit vielen Mitstreitern auf verschiedensten Ebenen, weil dafür sollte es Fördertöpfe geben, finde ich.
Haben weil die Branchen ja auch.
Gerade, genau, exakt. Und gerade wenn es Zeiten sind, wo die Kosten einem so um die Ohren fliegen, wie das gerade passiert, sind so Nachhaltigkeitsthemen, nicht bei uns, aber bei vielen anderen, die ersten, die über Bord fliegen. Weil man muss sich das auch leisten können. Und das ist halt das, was ich überall anmahne und auch mit Staatssekretären bespreche, dass ein nachhaltiges Verhalten kein Wirtschaftsnachteil sein darf. Vor allem, wenn man das Ziel hat, gesamtgesellschaftlich gewisse Durchdringungen herbeizuführen und das Bewusstsein überall so zu schaffen, dass die Menschen das verinnerlichen und auch mitmachen dauerhaft.
Ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer kurz der Hinweis, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann ist die Podcast-Folge Staffel 2, Folge 3 sehr interessant. Da erklären wir ganz genau, was es überhaupt heißt, sich nachhaltig auf einem Festival zu verhalten, was wir alles tun und was wir vor allem noch tun wollen und müssen, sowohl sozial als auch ökologisch. Und du hast sie eben auch schon angeschnitten. Wir haben jetzt über ökologische Nachhaltigkeit gesprochen. Zur sozialen Nachhaltigkeit haben wir natürlich auch einiges zu sagen und auch einiges noch zu tun. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder die Frage an uns herangetragen, wie es um die Gender Balance in unseren Lineups beispielsweise bestellt ist. Wie sieht's aus? Wo sind die Herausforderungen? Warum sind eigentlich nicht alle Headliner weiblich?
Also generell supporten wir das seit Tag 1. Man muss dazu sagen, dass die Diskussion, die wir offen darum führen, auch mit den Menschen, die uns schreiben, wenn wir Lineups announcen und so weiter, in den letzten Jahren immer, immer besser geworden sind. Was daran liegt, dass die Quoten, die wir auf den Festivals haben, auch wenn wir das intern gar nicht Quoten nennen, aber wenn man von der Ausbalancierung des Lineups spricht, haben wir eine immer größere Rate an weiblichen Acts oder Acts mit weiblichen Protagonisten. Da ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, wie man die Zählweise genau gestaltet. Was für mich wichtig ist, ist, man kann das nicht von einem Jahr aufs andere ändern. Was wir aber zeigen wollen, ist, dass die Quote an Female Artists, Flinter Artists, wie auch immer man das nennen möchte, von Jahr zu Jahr besser wird und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Weg, der auch auf ganz vielen anderen Ebenen stattfinden muss. Musikunterricht in der Schule und noch ganz viele weitere Parameter, die da reinspielen. Aber im Großen und Ganzen kann Kultur ein Vorbild sein und das wollen wir auch sein. Das wollen wir im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit sein, der sozialen Nachhaltigkeit sein. Und da gehört das ganz klar mit dazu. Und die Festivals sind unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich schwierig oder leicht, bei verschiedenen Musikgenres eine Ausbalancierung stattfinden zu lassen. Man sieht es beim Temple of Sounds, das war das erste Festival, wo wir sogar mehr weibliche als männliche Acts im Gesamtprogramm und auch in der ersten Ankündigung hatten. Bei dem Hurricane Southside wird die Quote immer besser. bei Festivals, die eher im Rock, Metal, Hardcore, Punk-Bereich unterwegs sind, ist es ungleich schwieriger tatsächlich. Wir hoffen aber, dass in allen Bereichen, darum haben wir auch unseren Game Changer Contest und diverse Dinge, wo wir das unterstützen, so viel Nachwuchs ranwächst, damit wir perspektivisch da leichter hinkommen, als das gerade der Fall ist. Ich verstehe alle Menschen, die eine gewisse Ungeduld haben, was sozusagen den Fortschritt im Sinne der Ausbalancierung des Line-Ups in Bezug auf Gender angeht. Aber wir haben zum Beispiel in der ersten Ankündigungswelle eine Headlinerin beim Hurricane Saucer dabei gehabt dieses Jahr. Und wir werden dafür sorgen, dass dieser Prozess immer weitergeht. Und man muss auch ganz klar sagen, je größer der Act oder je größer der Slot, den es zu besetzen gibt, desto schwieriger ist es und desto dünner ist sozusagen das Repertoire. Wir haben eine Absagenliste, die wahnsinnig lang ist für viele, viele Headlinerinnen, die wir angefragt haben, was aus verschiedensten Gründen, Timing, alles Mögliche nicht funktioniert hat. Aber für uns ist das eine Selbstverständlichkeit und es ist mal besser, mal schlechter. Im Großen und Ganzen achte ich aber immer darauf, dass es immer zumindest ein paar Prozentpunkte besser ist als im Vorjahr, weil wir kommen da dahin, dass wir Quoten erreichen, die wir nie erreicht haben vorher und dass wir im Großen und Ganzen auf einem guten Weg sind. Und ehrlicherweise machen das auch nicht alle Festivals mit. Es gibt vielen, denen das völlig egal ist. Für uns ist das eine Sache, die uns wichtig ist, weil wir Haltung zeigen, weil wir uns politisch engagieren, weil wir diese Punkte, die mit den gesamtgesellschaftlichen Trends zusammenhängen, respektieren und auch aktiv mitgestalten wollen.
Du hattest in diesem Zusammenhang gerade das Temple of Sounds als Positivbeispiel genannt. Das ist auch ein Thema, zu dem wir viele Presseanfragen erhalten. Wir haben in diesem Jahr pausiert. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, um ganz kurz zu sagen, ob es zum Thema was Neues gibt und wie es für 2024 und die Zukunft aussieht.
Ja, 2024 wird das Festival in der bekannten Form nicht stattfinden. Und das ist auch ganz leicht erklärt. Es gibt immer so einen gewissen Zeitraum, in dem man die Headliner fürs nächste Jahr sichern muss. Und in diesem Zeitraum war noch nicht klar, was mit den vielen ukrainischen Flüchtlingen, die dort untergebracht sind oder waren, passieren wird. Und das Letzte, was wir tun wollten, war irgendwie Druck darauf auszuüben, dass diese Menschen mal schnell verlegt werden müssen oder dass doch bitte irgendwas passieren soll, weil das finden wir absolut unangebracht in der Situation. Ich glaube, das ist auch für jeden sehr leicht nachvollziehbar. Insofern haben wir uns geduldig und abwartend verhalten. Und das hat leider so lange gedauert, dass natürlich dann im internationalen Geschäft die Headliner fürs nächste Jahr verteilt waren und so weiter. Und wir dann gesagt haben, ja, jetzt sind wir ein bisschen spät dran, ist sehr bedauerlich, weil wir natürlich gerne nach der wirklich fabulösen Premiere im Jahr 2022 schneller weitergemacht hätten, als jetzt 2 Jahre Pause zu machen, was nach einer Premiere immer eher schlecht ist eigentlich. Aber wir jetzt frohen Mutes auf 2025 gucken und das auf jeden Fall auch wieder zurückbringen wollen dann. Denn wir lieben das Festival, wir hatten einen tollen Start, wir haben ganz viele tolle Dinge erreicht und darauf gilt es dann halt 25 aufzubauen und leider nicht 24.
Cool, immerhin. Und da schließt sich der Kreis so ein bisschen mit Problemen der politischen Weltlage. So haben wir den Einstieg gemacht mit Corona und Co. und der Krise nach der Krise und jetzt dem Krieg. Was hätte der 90er-Jahre-Punk-Stefan eigentlich gesagt, wenn man ihm gesagt hätte, dass du dich mal irgendwann mit solchen Themen herumplagen musst?
Hätte wahrscheinlich eine Palette Dosenbier bei Aldi gekauft und den ganzen Ärger heruntergespült. Nein, keine Ahnung. Es ist, natürlich hätte ich das niemals gedacht, dass das alles mal so kommt. Vor allem, gerade wenn man die Unbeschwertheit und die absolute, Politiklosigkeit, muss man es fast sagen, der Generation sieht, die in den 90ern genau das gemacht hat. Natürlich haben wir uns auch engagiert. Wir sind auch auf Demos gegangen gegen rechts oder sonst irgendwas. Aber die Welt war schon eine ganz andere. Wenn man das mit der aktuellen Situation vergleicht, dann haben wir wahnsinnig unbeschwert gelebt. Und die Probleme, die wir damals für Probleme hielten, wären im Vergleich zu den heutigen keine mehr, ehrlicherweise. Und insofern, ja, es ist schwer, das zu transferieren tatsächlich. Umso wichtiger ist es mir, mich heute für die richtigen Sachen einzusetzen. Wir sind eine große Firma, aber wir haben auch tolle und sehr strahlkräftige Plattformen. Und natürlich ist das auch ein Business, aber natürlich kann man damit auch Dinge tun, die uns Möglichkeiten geben, zumindest Gedankenanstöße für den gesamtgesellschaftlichen Kontext zu liefern, mit den Menschen, die sich für unsere Dinge interessieren und die zu unseren Veranstaltungen kommen. Und es ist nicht einfacher geworden. Die Welt hat sich deutlich in vielen Bereichen verschlimmert die letzten Jahre. Aber und das ist kein Zweckoptimismus und es sind auch keine Durchhalteparolen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Dinge sich auch wieder ein Stück weit entspannen werden. Auch wenn, das ist häufig zitiert, es nie mehr so wird, wie es vorher war. Aber ich glaube, das war in verschiedenen Situationen immer so. Und damals fanden die Menschen, die zu gewissen Zeiten lebten, auch immer ganz viele andere Dinge schlecht und bedrohlich und so weiter. Und im Nachhinein sieht man, dass einige Dinge, die dann am Ende auch gar nicht so schlimm waren, wie man es immer dachte. Zu irgendeiner Zeit fühlte man die Hippies als Bedrohung und es gab ganz viele Momente in der Geschichte, wo sich rausstellte, nee, so schlimm ist das alles gar nicht. Und das hat dann auch wieder zu Dingen geführt, die zu einer gewissen Entspannung und zu besseren Zeiten beigetragen haben. Klar, heute ist es ein bisschen anders, es ist sehr verdichtet, es ist schon viel los auf der Welt, in vielen sehr problematischen Bereichen. Trotzdem glaube ich, dass es auch nicht hilft, jetzt alles ständig sehr absolut dystopisch zu betrachten, sondern ich glaube, wir sollten alle gucken, dass wir aufeinander aufpassen und dass wir, so positiv bleiben, wie es möglich ist, auch wenn es manchmal schwerfällt gerade. Und genau deshalb versuchen wir auch, und das ist auch jetzt ohne Potters, Menschen durch Musik zu verbinden, um genau diese Fluchten aus dem Alltag, diese positiven Erfahrungen, diese Momente und Gefühle, die gerade Festivals und Tourneen und Konzerte, Kultur aller Art vermitteln, deutlicher in den Vordergrund zu drücken und auch für alle zugänglich zu machen.
Ich muss sagen, die Frage habe ich dir auch nicht ohne Hintergedanken gestellt, weil du in diesem Jahr Jubiläum feierst. Du bist 15 Jahre bei FKP Scorpio, 10 davon als unser CEO, also Geschäftsführer. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche es mal kurz zu beantworten. Also ich habe schon als Kind in der Grundschule angefangen, Deutschpunk zu hören. Meine Eltern hatten eine Konditorei in meiner Heimatstadt und mein Vater hatte 3 Lehrjungen, also er hatte noch mehr, aber diese 3 Lehrjungen waren mir sehr ans Herz gewachsen. Das waren nämlich 2 Punks und ein Rockabilly. Yeah. Und ich habe mir deren Vinylplatten von den Ärzten, den Toten Hosen, von Slime, von den abstürzenden Brieftauben und all diesen Bands geliehen und bin dann zu meinem Nachbarsjungen gelaufen mit Tapes und habe diese, weil der hatte als ersten so einen Würfel, wo alles so drin war, was man so brauchte. Und da konnte man dann die Vinylplatten auf Tapes überspielen. Und diese Tapes habe ich dann wiederum zu Hause auf meinem Kinderzimmer-Kassettenrekorder gehört, bis sie leierten. Und so habe ich halt, während alle anderen irgendwas hörten, Roxette oder so, in der Grundschule immer schon irgendwie diese ganzen Deutschpunk-Platten gehört. Und natürlich auch immer mehr. Und mein erstes Konzert waren dann auch die Toten Hosen. Mein zweites war, glaube ich, Abstürzende Brieftaube. Mein drittes Slime. Danach weiß ich nicht mehr so genau, weil die Ärzte da gerade in der Pause waren, die ich immer sehr geschätzt habe. Und musste dann auch noch bitteln und betteln, dass ich dahin durfte.
Haben sich deine Eltern Sorgen gemacht?
Absolut. Ja. Ich weiß noch, wie die Lehrjungen in der Backstube antreten mussten und mein Vater denen gesagt hat, wenn der Junge nicht gesund nach Hause kommt, dann gibt es aber richtig Ärger. Und so durfte ich dann zu meinem ersten Konzert. Und die Toten Hosen hatten damals, das gibt es immer noch, das ist das bis zum bitteren Ende-Logo, den Deutschland-Adler in Knochenform und das T-Shirt, mein erstes Punk-Shirt, habe ich mir auf dem Konzert damals gekauft und habe direkt Ärger in der Schule bekommen, als ich das anhatte. Denn damals waren es noch ganz andere Zeiten, was man tragen durfte und nicht in der Schule. Tja, so kam aber meine Liebe zum Punk und zur Rockmusik tatsächlich und habe dann kurz danach natürlich immer mehr aufgesogen und kennengelernt. Ich war damit ein bisschen so ein Outsider tatsächlich, weil diese Punkmusik natürlich Kinder in dem Alter nicht gehört haben, hatte aber irgendwann doch 2-3 Freunde, die das auch gehört haben. Und so ging es dann über diesen ganzen London-Punk, dann über den ganzen Ami-Punk, Skate-Punk, über Bad Religion, NOFX, all diese Bands in die 90er, wo ich dann natürlich auch mit Skateboard und Hip-Hop und Crossover und so noch in Verbindung kam. Und so hat sich mein Musikgeschmack dann immer weiter herauskristallisiert und gefestigt. Hab dann aber auch relativ zeitnah auch sehr viel aufgelegt und dann auch ganz viele andere Sachen gehört, weil ich immer sehr musikbegeistert war. Aber meine Roots liegen im Punkrock.
Okay, und von da an ist aber noch ein weiter Weg hier auf den Chefsessel. Auf dem Weg dahin warst du bei der Visions, richtig?
Und genau, ich habe dann, also um es ganz kurz zu machen, meine Bands damals gebucht und auch Bands von meinen Freunden, ja, weil es gab keine Handys, kein Internet, es gab gar nichts. Es gab das Telefon zu Hause im Wohnzimmer der Eltern. Und da hat man dann mal angerufen oder Briefe geschrieben auf der Schreibmaschine oder sowas. Klingt fast süß, wenn man heute darüber nachdenkt. Denkt man auch, boah, der Typ ist 120, wenn irgendwelche Gen-Zler gerade zuhören. Es ist aber tatsächlich so, das hat sich dann ja doch alles sehr schnell verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte der beiden. Und so ging es dann los. Wir sind dann so ein bisschen rumgezingelt. Irgendwann bin ich nach Münster gezogen zum Studium, wo das alles noch ein bisschen professioneller wurde. Und dann bin ich halt über einen Studienkollegen zu einem Praktikum bei Visions gekommen, wo ich wiederum eine ganze Weile als freier Mitarbeiter war und ab 2003 dann als Head of Festival Booking und auch als Marketingleiter für zwei Bereiche, nämlich die Indie-Plattenfirmen und die ganzen Veranstalter, zuständig war. Darum kenne ich halt auch die Firma Scorpio, wo ich ja jetzt schon lange arbeite, auch schon seit deutlich über 20 Jahren. Und auch Volkert und all die, also viele der Menschen, die damals da waren, sind hier immer noch. Das ist ganz schön bei uns. Auch wenn sehr, sehr viele neue dazugekommen sind und die Firma sich massiv vergrößert hat seitdem, bin ich dann sozusagen vom Medienpartner der Festivals zum Booker der Festivals und dann später zum Chef der Firma geworden. Und was man auch sagen muss, ich habe mit Bernie und einem anderen Kollegen hier auch zu Visions-Zeiten immer schon Tourneen zusammen gemacht. Das heißt, es gab eh schon eine sehr ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen mir und FKP Scorpio. Und dann habe ich irgendwann Anrufe aus Hamburg bekommen.
Und den Chef dreimal versetzt, Volkert, habe ich mal gehört. Erzählt man sich zumindest.
Ja, das ist richtig, weil das war die Zeit der Schweinegrippe. Hatte ich aber nicht. Der Verdacht lag nah, ich hatte nur so eine richtig harte Influenza. Und die hat mich wirklich über 4 Wochen richtig rausgekegelt. Und ich musste das dann mehrfach absagen, sozusagen. Ich wusste auch noch gar nicht genau, worum es ging. Ich konnte mir schon so ein bisschen was, habe ich natürlich geahnt, weil Volkert sagte, ja, du musst mal nach Hamburg kommen, wir müssen mal reden. Ich sage, wieso, wir kennen uns doch, lass doch einfach reden. Was hast du denn? Ja, nee, komm mal vorbei, wir müssen wirklich mal reden. Und dann habe ich schon so gedacht, ja, okay, komm, dann fährst du mal nach Hamburg. Dann, ich kannte Hamburg nicht von der Reeperbahn, ich kannte die Clubs vom Auf-Tour sein, aber ich kannte die anderen Sachen nicht so gut hier an der Elbe und die Distanzen konnte ich nicht einschätzen. Und dann hatte ich auch große Elbstraße, du hast noch 20 Minuten, habe ich mich an den Landungsbrücken raussetzen lassen und habe dann gemerkt, ach scheiße, das ist ein viel zu weiter Weg. Und da kam ich dann hustend, prustend und schwitzend hier an und dann habe ich mit Volkert ein sehr langes Gespräch darüber gehabt, dass er mich gerne nach Hamburg holen würde und hat mir dann die örtliche Abteilung in der Leitung angeboten. Das ist die Abteilung, die alle Konzerte in Hamburg und um Hamburg herum macht. Auch sehr viele im Jahr. Und hat mir gesagt, oh, das ehrt mich, vielen Dank. Aber ich weiß nicht, ob ich als örtlicher Veranstalter in Anführungsstrichen enden will. Dann meinte er ja so, meinte er in so einem Halbsatz, auch noch halb in eine andere Richtung gesprochen, ja, und ich brauche auch noch jemanden, der die ganzen Festivals bucht. Und so gesagt, getan, habe ich dann plötzlich 2 Abteilungen übernommen. Natürlich sollte ich auch am besten morgen anfangen, habe dann aber auch gesagt, ey, ich bin ganz lange schon bei Visions, das ist auch ein bisschen Family-mäßig und ich will da keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich will auf jeden Fall alles in gute Hände übergeben. Und so ist es dann auch passiert. Dann war ich irgendwie 3-4 Monate später war ich dann hier und ja, dann ging es immer heiter weiter.
Was hat sich verändert und was ist gleich geblieben? Und da schließen wir den Kreis wieder zu den Herausforderungen der heutigen Zeit. Hättest du dir damals vorgestellt, mit sowas jemals in Kontakt zu kommen? Oder war das damals tatsächlich noch eine ganz andere, einfachere Welt?
Die Welt war damals definitiv einfacher. Trotzdem ist das mein Ding. Mein Hobby ist mein Beruf und mein Beruf ist mein Hobby. Das ist sehr privilegiert, das sagen zu können. Aber genau das gibt mir auch die Energie, so viel Arbeit und Zeit in den Job reinzustecken, weil ich liebe das und ich mache das wirklich aus dem tiefsten, innersten meines Herzens wahnsinnig gern. Und ich habe auch nie was anderes gemacht. Ich habe 1994 meine erste Partyreihe veranstaltet, da habe ich noch selber aufgelegt, da haben dann auch teilweise Bands gespielt, das hat dann 5 Mark gekostet und alle hatten einen guten Abend. Ich habe unsere Abi-Partys organisiert, da war ich auch der Veranstalter, der DJ und alles Mögliche in einer Person. Und es ist immer schon sehr in meinem Blut gewesen, solche Sachen zu organisieren und Menschen sozusagen damit zu verbinden und glücklich zu machen im besten Fall. Mhm. Und das hat mich halt, das hat mir immer den Antrieb gegeben. Ich habe nie auf Geld geachtet und das auch ganz viele Jahre ohne irgendwelche Bezahlung oder ein ordentliches Auskommen gemacht, was ich zu Studentenzeiten auch völlig in Ordnung fand. Das war mir alles völlig egal. Ich habe nie auf Stunden geachtet oder sonst irgendwas, weil das einfach mein Ding war. So, und ich habe das mit so viel Herzblut gemacht und möchte auch einfach gar nichts anderes machen tatsächlich. Und es hat sich sehr viel verändert seitdem. Die Welt ist eine ganz andere geworden. Es ist komplizierter geworden. Es ist super medial geworden. Man könnte auch sagen, übermedialisiert. Obwohl ich auch nicht so einen Boomer-Talk aufmachen will. Es gibt auch viele tolle Dinge, die sich entwickelt haben durch die Technik und einfach die Verfügbarkeit von allem. Immer. Das ist als Segen und Fluch zugleich. Musikkonsumverhalten hat sich komplett geändert. Früher hat man eine Platte gekauft, die wurde dann tausendmal auf Tape überspielt und alle haben die Platte gehört, von vorne bis hinten. Dann kam die CD, da fing man schon an zu skippen und dadurch hat sich schon einiges geändert und dann kam halt Download Portale, gefolgt von Streaming-Portalen. Und jetzt heutzutage, und mir geht es nicht anders, jeder hört seine eigene Playlist. So. Und das Albumformat hat teilweise gelitten, es ist ein bisschen genreunterschiedlich, aber genau das ist auch was wir natürlich in unseren, bei unseren Festivals sehen. Es gibt schon Leute, die noch Punk oder Hip-Hop oder Metal sind, aber es gibt auch viele Leute, die einfach alles sind. So, Jetzt kann man sagen, Open-Minded ist total cool, finde ich auch. Es macht die Sache aber auch schwieriger und nicht mehr ganz so berechenbar, wie es damals ist. Und ich finde es allerdings gut, dass diese Dinge miteinander fusionieren, solange die Wertschätzung quasi für Kultur und Musik in einem gewissen Maße erhalten bleibt und auch alle irgendwie davon leben können und mit den Systemen, die es heutzutage gibt, damit klarkommen. Also da könnte man den ganzen Abend drüber reden tatsächlich. Ich glaube aber, dass wir da jetzt nichts verloren haben, sondern dass die Dinge sich entwickelt haben. Und ich glaube, Dinge haben sich immer entwickelt von den 50er Jahren an, ist mal auf unsere Branche betrachtet. Es gibt natürlich Branchen, die sind älter, aber unsere ist ja noch nicht ganz so alt. Und ich bin über all die Jahre und über all die verschiedenen Jobs, die ich hatte, vom Stagehand bis zum CEO, immer sehr positiv, optimistisch in die Zukunft blickend damit umgegangen. Auch wenn nicht jeder Tag total geil war, logischerweise. Und auch wenn man auf Deutsch gesagt hier und da im Strahl gekotzt hat, natürlich auch, weil Dinge einfach auch mal richtig schief laufen können, ist es aber immer unterm Strich super gewesen, genau diese Sachen machen zu können. Und es haben sich unglaublich viele Freundschaften zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Partnern, zu VeranstalterInnen und was weiß ich, über die Jahre entwickelt, die ich auch nicht missen möchte. Und es ist im Großen und Ganzen ein langer Weg gewesen, der mir aber immer große Freude gemacht hat und ich jetzt gerade auch mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, die völlig anders gelagert sind und teilweise auch irgendwie die Machbarkeit mit einem großen Fragezeichen versehen, aber ich quasi wirklich täglich immer noch die Energie aufbringe, mich den Sachen zu stellen. Ich habe auch sehr früh angefangen, bin auch noch nicht so alt, wie es hier und da vielleicht klingen mochte in diesem Podcast. Und insofern, ja, das ist cool. Wir haben das beste Team hier im Büro, das will ich unterstreichen. Es gibt ganz viele Leute, die 10, 20 Jahre hier sind. Es gibt auch ganz viele Leute, die ganz frisch dazugekommen sind. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube, man darf nie stehen bleiben. Man muss immer eine Liste haben mit Dingen, die man massiv verbessern will. Und natürlich auch gesellschaftliche Megatrends, den Wandel der Zeit erkennen und sich dem nicht verschließen, sondern den immer wieder mit offenen Armen empfangen. Das klingt so ein bisschen wie auswendig gelernt, das meine ich aber wirklich so. Und ich glaube, wenn wir unsere Festivals und Produkte, die wir so machen, angucken, dann erkennt man das auch bei uns. Und das Gleiche machen wir auch über ganz Europa. Ich meine, ich bin dann, wie gesagt, für über 10 Jahren Geschäftsführer geworden, was auch sehr viel mit der Europa-Expansion zu tun hatte, die wir damals gemeinschaftlich angetreten sind. Wir sind mittlerweile in 11 Ländern. In diesen 11 Ländern arbeiten für uns über 400 Menschen, auf die wir sehr gut Acht geben. Und ich glaube, viele würden das bestätigen. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht unter den Mitarbeitenden und das Feedback war ganz hervorragend. Es gibt natürlich immer Baustellen und Sachen, die man verbessern kann, das ist keine Frage, aber im Großen und Ganzen wollen wir ein attraktiver Arbeitsplatz für Menschen sein, die sich hier wohlfühlen und genau diese Philosophie, die ich eben versucht habe zu erklären, mit uns teilen, weitertragen und genau in die Produkte, die wir für die Menschen bauen, einfließen lassen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, das halt so zu machen, dass dabei keiner auf der Strecke bleibt. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, was Mental Health angeht, was Achtsamkeit angeht und so weiter. Und diese Dinge zu implementieren, ist ein Prozess, aber das ist eine Sache, die ich mit Freude mache. Und wenn es uns dann gelingt, auf der Basis die besten Veranstaltungen in diesem Land oder in Europa zu machen, dann ist genau meine Mission aufgegangen sozusagen.
Cool. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie du 24 siehst. Ich nehme mit, du bist optimistisch für uns.
Ich bin immer optimistisch.
Ist das ein Optimismus, den du auch mit in die Branche trägst, der auch für andere Player hier gilt?
Ja, also ich bin kein Zweckoptimist, der immer lächelt, wenn die Welt hinter mir untergeht. Ich glaube aber schon, dass wenn es genug Argumente gibt und Parameter, die einen überzeugen, dass man dann auch der Sache positiv gegenüber aufgestellt sein sollte. Denn ich bin keiner von diesen ewigen Nörglern, die immer meckern. Ich sehe die Sache immer positiv. Für mich ist das Glas immer halb voll. Und wir haben das ja eben schon besprochen. Wenn wir in den ersten 12 Stunden nach Hurricane Saucer dieses Jahr 50.000 Tickets über beide verkaufen, warum soll ich dann denken, die Welt ist gerade scheiße oder die Sachen funktionieren nicht? Die Welt kann trotzdem scheiße sein. Und das Festival kann trotzdem noch Minus machen. Aber die Vorzeichen sind ja anders. Und insofern versuche ich, die Sachen einfach positiv zu sehen und auch positiv zu gestalten. Weil gerade in der Zeit, wo viele Dinge dazu einladen, Dinge nicht positiv zu sehen, versuche ich mich gerade mit den Produkten, die wir machen, dem irgendwie ein bisschen gegenüberzustellen. Und vielleicht, um den Leuten vielleicht auch die Last ein Stück weit abzunehmen. Das ist natürlich ein großes Vorhaben. Und das gelingt auch nicht in jedem Fall. Aber für jedes Lächeln und für jede, schöne Stunde, Konzert, Wochenende, was auch immer, können wir gesellschaftlich helfen. Und das führt auch wieder so ein bisschen zu der Diskussion, die wir in der Pandemie hatten, ist Kultur systemrelevant? Nach strenger Definition womöglich nicht. Aber ich glaube, dass Kultur der soziale Kitt einer Gesellschaft ist und dass Kultur sehr dazu beitragen kann, das alles so zusammenzuhalten, dass es einigermaßen erträglich bleibt und Menschen auch zusammenhalten und nicht noch mehr Verrückte in noch verrücktere Richtungen abdriften, wie es ja gerade schon allerorts in fast unerträglichem Maße passiert. Und wenn wir da einen Beitrag leisten können, dann nehme ich das gerne on top mit, sozusagen.
Soll mir alles sehr recht sein, Stefan. Dann sind wir trotz aller Herausforderungen zu einem positiven Fazit gelangt. Und ich will deine Stimme nicht weiter beanspruchen. Deshalb bedanke ich mich. Und
jetzt ist es auch egal.
Jetzt ist es auch egal und wünsche dir vor allem gute Besserung.
Ja, ey, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, nochmal eine Runde aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt mein Gekrächze verstehen können und habe vielleicht ein bisschen was mitgenommen. Ich freue mich, wenn wir uns auf den eben erwähnten Veranstaltungen im Laufe des restlichen 23 oder im nächsten Jahr sehen. Bleibt stabil und passt auf euch auf.
Alles klar, macht's gut.
Tschüss.